wunderbare Welt der Digitalisierung ist eine Welt voller Missverständnisse. Und das Thema ist ja hier schon häufig besprochen worden. Und ich kann wirklich nicht oft genug sagen, wie wichtig das Thema Digitalisierung ist. Denn natürlich hat das auch ein bisschen was mit der aktuellen Weltlage zu tun, denn wir bewegen uns in wilden Zeiten, wir bewegen uns in Riesensprüngen irgendeiner Art von Zukunft irgendwie hinzu. Gerade das Thema KI ploppt ja auch immer wieder auf mit irgendwelchen neuen Errungenschaften oder neue Meilensteine, die irgendwie gemacht werden. Wir haben so ein paar Wochen, ein paar Monate irgendwie auf dieser KI-Bubble so ein bisschen festgesessen. Chatbots und Dynamic Pricing mit KI, bla, bla, bla. Manchmal ist das anstrengend. Ich weiß gar nicht, wie es euch da draußen dabei geht. Manchmal habe ich so das Gefühl, so, puh, vor ganzer lauter Trash und Müll vernachlässigt man so wesentliche Dinge. Und dabei gibt es so ganz, ganz einfache Dinge, die man schon umsetzen kann. Und ich möchte das Thema Digitalisierung und auch das Thema Smart Parks vielleicht nochmal hier in den Raum werfen, denn ich denke, da kann man viel mitmachen. Denn, das ist auch ganz wichtig, gerade für kleine Betriebe, kleine FECs oder familiengeführte Freizeitparks ergibt sich mit der Digitalisierung ein riesengroßer Kosten-Nutzen-Faktor. Denn wir reden hier von dem Sammeln von Ressourcen, Verarbeiten von Ressourcen und vielleicht aber auch in einer Manpower, die man sonst nicht wirklich stemmen könnte, kann Digitalisierung einen wirklich arg unter die Arme greifen. Aber erstmal herzlich willkommen zu How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Mein Name ist Stefan Burian, ich bin selbstständiger Berater für die Bereiche Operations, HR und Guest Experience und ich helfe euch da draußen, eure Freizeitattraktion mal aus einem anderen Blickwinkel zu begutachten, zu betrachten, zu analysieren, kritische Fragen zu stellen, Antworten zu finden auf Fragen, die ihr euch vielleicht gar nicht gestellt habt. Und ich unterstütze euch gerne dabei, wenn ihr mehr wissen möchtet, www.stefanburian.com, das ist meine Webseite und schreibt mir doch gerne direkt über contact@stefanburian.com eine E-Mail. Und ihr könnt mich natürlich auch auf der IAPA Expo Europe jetzt bald in Barcelona begrüßen, wenn ihr da draußen sagt, hey, pass mal auf, ich möchte mit dir mal eine halbe Stunde über ein Projekt quatschen oder ich habe einfach ein paar Fragen, ich brauche Unterstützung, dann schreibt mir doch gerne einfach mal genau über diese Kanäle, alles natürlich weiter in den Shownotes. Und dann können wir uns gerne auf der Messe irgendwo treffen, auf ein Getränk unserer Wahl und einmal austauschen, ob ich dir vielleicht dabei behilflich sein kann. So, das wäre der Satz gewesen. Behilflich sein kann uns übrigens auch das Digitale, die digitale Welt. Ich meine, ich sitze jetzt hier mit meinen kleinen Notizen in meiner Hand und dachte mir so, mein Gott, wie hat man das denn früher gemacht? Ja, also das ist ja schon fast wieder, ich meine, gut, mit 40 Jahren kann ich jetzt mich in eine neuartige Boomer-Generation jetzt reindenken. Ich bin mit dem Smartphone halt gerade so irgendwie erwachsen geworden. Mein erstes Smartphone hatte ich mit 17, 18, da war das gerade so irgendwie aktuell. Das war ein HTC Desire, hieß das, glaube ich, ultra klobig von der Form. Ich finde, Handys haben heutzutage eine sehr eingängige Form. Es gibt da nur noch wenige Ausreißer, aber früher, das war wie mit diesen ganzen Mobiltelefonen. Ein Nokia war unterschiedlich zu einem, Trium Astra. Das war mein allererstes Handy. Ein Trium Astra, das war vollkommen aus Plastik. Wenn das runtergefallen ist, dann ist einfach alles in 1000 Teilen zersprungen. Und man konnte die Platte von den Tastaturen wechseln. Eieiei, das waren wilde Zeiten. Warum ist Digitalisierung aber heute so wichtig? Weil Digitalisierung natürlich auch unser Lebensmittelpunkt bestimmt. Das erkenne ich gerade vor allem aus zwei, drei Blickwinkeln. Nämlich das erste ist einmal, und da möchte ich das Thema Dynamic Pricing mal komplett rausnehmen, weil das ist so durchgenudelt mittlerweile. Jeder hat das. Aber was ist denn so mit digitalen Erlebnissen? Was passiert mit den Daten? Und was für Möglichkeiten habe ich denn überhaupt mit meinem Handy heutzutage in so einer Welt? Und ich finde, wenn man jetzt mal gerade so schaut, was wir vor dem Handy oder mit dieser Digitalisierung, mit WLAN, Wi-Fi, Smart Home, alles so für Dinge hatten, die jetzt einfach übersprungen worden sind, denke ich mir, nee, da ist eigentlich noch gar nicht alles zu Ende besprochen. Denn das Thema Smart Home, finde ich, ist noch total underutilized, also viel zu wenig benutzt. Denn wenn ich überlege, die Freizeitattraktionen, in denen ich gearbeitet habe, da ist man halt morgens, den meisten zumindest, morgens noch bei seiner Erstrunde dann durch die Attraktion geschlendert und hat irgendwelche Fernbedienungen dabei gehabt. Hat da irgendwelche DVD-Player teilweise noch angeschalten oder Media-Player. Man hat mit Zeitschaltuhren irgendwelche MP3-Player gehabt, die dann irgendwelche Musiken oder Sounds abgefahren haben. Also das war wirklich super rudimentär. Dann gibt es aber halt das Thema Smart Home. Und die meisten von euch haben vielleicht sogar Smart-Home-Systeme zu Hause. Die müssen auch gar nicht mal so teuer sein. Das bekannteste ist Philips Hue, womit man Lampen diverser Art steuern kann per Handy oder per Box, per Lichtschalter, per Wi-Fi-Schalter. Govee ist gerade, denke ich mal, bei den ganzen Leuten, die viel mit YouTube und diesem Internet heutzutage so machen. Da gibt es Lichtleisten, da gibt es diese tollen Hexagons, Dreiecke, wie auch immer, die man sich so an eine Wand kleben kann und die machen dann geile Farbmuster. Also da steckt schon eine gewisse Art von Programmierung hinter. Oder Ambilight damals. Leute, Ambilight war für mich damals mindblowing. Mandy, Ambilight ist eigentlich nichts anderes als ein paar LED-Leisten hinter einem Fernseher geklatscht, die Teile vom Fernsehbild darauf in Farben übertragen haben und so, wenn jetzt zum Beispiel eine Explosion kam, dann wurde der ganze Fernseher von hinten so rot beleuchtet, als ob die Explosion überall wäre. Ja, mega geil. Und Smart Home ist aber noch viel mehr. Man kann Heizungen steuern, Lampen steuern, also das hat man jetzt ja gerade schon gehabt. Man kann Dachluken oder Fensterladen steuern. Es gibt auch so geile Systeme, wo mit dem Sonnenaufgang dann Fensterladen rauf und runter fahren und so ein Quatsch. Also da kann man wirklich viel machen. Und jetzt stellt euch mal vor, und das ist, ich kenne einige wenige Attraktionen, die machen das schon so. Ihr geht da morgens hin, ihr seid jetzt, ich sag mal, der Frühschichtleiter so rum und ihr habt ein Handy in der Hand, euer Diensthandy. Ihr nehmt das irgendwie aus dem Büro, drückt auf den Knopf, pling, alles fährt von alleine hoch. Alles ist einprogrammiert, alles vollautomatisch. Ihr müsst nichts mehr tun. Ihr geht natürlich noch eure Kontrollrunde, um zu gucken, ob es geklappt habt. Das ist so der Nachteil der Digitalisierung. Es kann ja durch Funkstörungen oder Netzwerkstörungen immer mal passieren, dass etwas nicht funktioniert. Aber so seid ihr auf der sicheren Seite. Oh, der Laden ist jetzt an und ihr müsst nichts mehr tun. Ihr könnt euch auf das Wesentliche konzentrieren, wie Kassen zählen, sicherheitsrelevante Checks, Fahrattraktionen prüfen etc. Also so einfach kann das gehen. Und ich hatte, wie gesagt, so 2-3 Attraktionen, wo ich selbst gearbeitet habe, wo es sowas gegeben hat, was wirklich super komfortabel gewesen ist. Hab das jetzt zuletzt auch nochmal einen Shoutout ans Klimansland da gesehen. Der Laden ist auch vollkommen automatisiert und die machen das halt alleine. Die haben das selber programmiert und haben gesagt, okay, wir brauchen jetzt hier ein Energiemanagementsystem. Zack, bumm, steht sowas auf der Türe. Oder auch die Automatisierung in Parks, gerade was das Thema Guestflow angeht. Da gibt es verschiedene Systeme, die sind alle auf ihre eigene Art und Weise gut. Ich möchte hier vielleicht mal so einen kleinen Werbeblock droppen, nämlich für Elliot Q, für die ich, und das als Disclaimer, für die ich auch so ein bisschen mitarbeite. Das ist ein Projekt, was unter anderem mit CV Entertainment, die auch hier schon mal zu Gast gewesen sind vor langer Zeit, entstanden ist, denn es geht auch hier um ein Integrated Management System für eure Freizeitparks und Attraktionen da draußen. Also stellt euch mal vor, ihr habt Sensoren in euren Warteschlangen, dort werden die BesucherInnen gemessen anhand der Bewegung, in welche Richtung sie sich bewegen und so kann man errechnen, wie viel Wartezeit gerade entsteht. Ihr müsst also nicht mehr automatisch durch die Schlange laufen und schätzen, ja, das sind so Pi mal Daumen 20, 30 Minuten, sondern anhand von Dispatches, von den Bewegungen der BesucherInnen, kann man abschätzen, wie viel Wartezeit tatsächlich gerade ist. Das heißt, ihr müsst nichts mehr tun. Und das Coole ist, in diesem System, auch hier nochmal kurz, da ist jetzt der Werbeblock offen, das Coole ist, bei AlertQ, die Sensoren werden eingebaut, das wird mit euch zusammen programmiert, das wird mit euch zusammen gefüttert mit Daten, mit Erfahrungswerten von euch, damit man dann so einen Mittelwert bekommt und anhand dessen lernt man mit der Software zusammen und es ergibt sich dann irgendwann eine nahezu realistische Wartezeit. Und ihr könnt diese Wartezeit automatisch durch das integrierte Digital Signage System auf designierte Screens schmeißen und ihr könnt sogar selber dazwischen noch eine Slideshow machen, Fotos zeigen, einen schönen Rahmen drumherum machen oder auch Video, wenn da ein Video drüber laufen soll. Ihr könnt das alles komplett zentral über ein Webinterface steuern. Wie cool ist das denn? Ihr müsst also nichts mehr machen. Die Dinger sind installiert und es läuft von alleine. Ja, und bei solcher Sensorik sind wir heute schon dabei, dass man sogar so weit gehen kann und man kann sogar auch Demografien-Daten sammeln. Wie hoch, wie groß, wie klein, männlich, weiblich. Also das sind so demografische Daten, natürlich alles immer im Rahmen des DSGVOs, die man verarbeiten kann, um auch die Bewegungen von bestimmten Besuchergruppen genauer zu analysieren und auch dann zu checken, hey, in dem hinteren Parkbereich zum Beispiel ist morgens noch nichts los, was können wir dafür tun, dass die Leute da hinlaufen? Oder da sind gerade viele Warteschlangen, wir entzehren das jetzt mal, indem wir durch unsere Screens etwas anderes schicken, damit die Leute woanders drauf aufmerksam gemacht werden und das sich besser im Park verteilt. Also digitale Welt, Werbung ist hiermit zu Ende, wer mehr wissen möchte über LAJQ, einfach mal unten in den Shownotes reinschauen. Aber ihr seht, mit diesen digitalen Sachen kann man so viel machen. Und ich finde, eine Sache ist total unterschätzt, nämlich einmal diese Besucherstromanalysen, die man haben kann. Das kann man dann nachher durch Heatmaps irgendwie sichtbar machen, also durch helle oder dunkle Punkte auf einer Landkarte, die man dann digital abgelegt hat, wo man sieht, oh, da ist gerade viel oder auch wenig los. Oder auch das Kapazitätenmanagement kann man dann dadurch so ein bisschen genauer steuern, also dass man halt sieht, oh, morgens ist da hinten noch nicht so viel los, da brauchen wir vielleicht auch noch nicht so viele MitarbeiterInnen, ja, da sind wir wieder auch beim Thema Wirtschaftlichkeit, dann kann man da den Personaleinsatz ganz flexibel halten, wenn man feststellt, morgens ist dann auf der anderen Seite des Parks irgendwie viel mehr los, dann kann man vielleicht auch das Personal da von A nach B bewegen, um dynamisch auf solche Sachen zu reagieren. Was ich aber auch noch spannend finde, ist das Thema Ticketing und ich rede jetzt nicht über das ganze Thema, wie gesagt, Dynamic Pricing, das ist hier glaube ich schon so extremst durchgekaut. Dynamic Pricing ist fast für mich genauso ein Buzzword geworden wie Immersive, nicht weil es generell schlecht ist, denn Dynamic Pricing ist super wichtig oder Yield Management, wie man das halt bei Airlines oder bei Hotels nennt, aber es ist halt überall und das ist halt dann schwierig, aber hier, was ich beim Thema Ticketing wichtig finde und das sehe ich auch gerade bei einem Projekt, wo wir nach Ticketing-AnbieterInnen suchen, gibt es mobile Tickets, gibt es eine Verknüpfung zur Wallet, ja, die meisten Leute mit einem iPhone oder Android haben dann auch die Apple Wallet oder die Google Wallet, wo man sich dann die Tickets reinladen kann, mit Face ID kann man sein Handy entsperren und hat dann aber auch gleichzeitig so eine Art Sicherheitsbarriere, um dann auch besser zu bezahlen oder vielleicht irgendwelche Daten von A nach B zu pushen. Virtual Queuing, übrigens auch ein Produkt von LJQ, was auch natürlich funktioniert. Der Europapark hat das ja mit seiner Virtual Line ja auch vor Jahren gut eingeführt, was ja auch ganz gut und easy funktioniert vor allem. Und dadurch könnt ihr halt die Wartezeiten reduzieren. Und beim Thema Wartezeiten reduzieren sind wir jetzt bei einer Sache, nämlich die Verfügbarkeit von Dingen, die ihr den ganzen Tag mit euch mitschleppt. Und ich finde das faszinierend, wie sich das in den letzten Jahren gewandelt hat. Ich bin ja ein ganz großer Freund von Kartenzahlung, schon immer gewesen. Ich fand das immer lästig, damals noch mit meinem ersten Konto bei der Sparkasse in Oberhausen. Und dann willst du aber irgendwelche Dienstleistungen wahrnehmen. Da war ich dann zum Zeitpunkt schon nach Essen gezogen. Und dann hieß es, ja, aber das ist ja eine Sparkasse Oberhausen. Jetzt bist du bei der Sparkasse Essen, also musst du Gebühren zahlen. Was ist nicht deine Bank? Und dann fängst du natürlich an zu brechen, weil du denkst, ja, herzlichen Glückwunsch, jetzt steht ja Sparkasse drauf. Und trotzdem muss ich jetzt hier Fremdgebühren bezahlen, obwohl es theoretisch, ja, ich weiß, es ist nicht eine und dieselbe Bank, aber rein optisch und vom Namen ist es irgendwie das Gleiche. Und wie einfach das heutzutage funktioniert, wenn man mit seinem Handy von A nach B läuft. Man kann schnell mal hier einen Snickers bezahlen, schnell hier sein Getränk, hier im Automaten kann ich mir was ziehen oder auf Toilette gehen und da am Bahnhof kurz das einscannen. Die Beschleunigung, die wir durch dieses kontaktlose Zahlen haben, ist immens. Es wird ja oder wurde damals immer argumentiert, ja, Kartenzahlung dauert genauso lange, wenn nicht sogar länger teilweise als so eine Bargeldzahlung. Das ist faktisch falsch. Also da gibt es hunderte, tausende von Studien, die man sich draußen im Internet durchlesen kann. Gerade durch das kontaktlose Zahlen mit dem Mobilgerät geht das so unglaublich schnell, dass man da einfach nicht mehr lange warten muss. Und jetzt überlegt euch mal, ihr habt eine Warteschlange und das finde ich übrigens auch immer total faszinierend, diese ganzen SB-Kassen. Auch da herrscht heute immer noch viel Diskussion. Ist eine Smartkasse, so eine SB-Kasse? Gut, ja, aber da werden Stellen durchgestrichen. Also es gibt wenige Schlagzeilen, wo darüber gesprochen wird, dass tatsächlich dadurch Stellen abgebaut worden sind. Bei meinem lokalen Rewe sehe ich aber zum Beispiel, dass dort viel mehr Leute jetzt im Laden sind und den Laden nachfüllen, auffüllen oder halt durch andere neue Aufgaben irgendwie etwas anderes zu tun haben. Gerade auch beim Thema Lieferdienste. Rewe hat auch einen Lieferdienst. Dann werden halt die Sachen da fertig gepackt und bereit gemacht für den Lieferdienst. Oder Abholdienste gibt es ja auch. Ja, also die Dienstleistungen, die jetzt solche Supermärkte anbieten, ist ja riesig geworden. Und SB-Kassen, die sind meistens leer, je nachdem, wo man ist. Aber gerade bei mir hier in der Region sind die meistens leer, weil sich da keiner rantraut. Weil, aus Gründen, keine Ahnung, vielleicht unsicher, vielleicht möchten sie den unglaublichen, freundlichen Kontakt haben, wo eigentlich keiner miteinander spricht. Also auch das sehe ich noch nicht mal irgendwie als Pluspunkt. Naja, auf jeden Fall, aber jetzt überlegt euch mal diese 3, 4, 5 SB-Terminals da, DM, Rossmann, zack, 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 da musst du nicht lange warten, das geht in der Regel schnell, auch sogar bei Großeinkäufen. Also es gibt die Möglichkeiten, durch solche mobilen und auch gescannten digitalen Lösungen Wartezeiten zu reduzieren. Wartezeiten reduzieren kann ich natürlich auch dadurch, indem ich meine Wartezeiten überhaupt erstmal anzeige. Wenn ich sehe, oh, das dauert 90 Minuten, dann, und das ist jetzt vielleicht nicht die Hauptattraktion, habe aber auf dem Bildschirm gleichzeitig weitere Informationen darüber, wo es kurze Wartezeiten gibt, ist die Möglichkeit deutlich höher, dass man vielleicht erstmal zu einer Attraktion geht, die weniger Wartezeiten hat. Lirum larum, ich drehe mich im Kreis. Digitale Erlebnisse im Park ist auch vielleicht so eine Sache, die man mal erwähnen sollte, denn Apps sind heutzutage super einfach. Die meisten Ticketing-Anbieter bieten sogar eine App mit an oder es gibt auch so White-Label-Apps. Das heißt also, ihr habt ein Grundgerüst einer App, die ihr mit Informationen füttern könnt. Ihr schmeißt eure Grafiken drauf und habt dann eure eigene App. Das geht heutzutage auch super schnell. Und man kann mit seinem Handy natürlich erstmal via App mit dem Park kommunizieren. Auch da ein Shoutout an den Europapark. Man kann Reservierungen tätigen, man kann seine Reservierungen anschauen, auch erstmal, auch super wichtig natürlich. Man kann vielleicht sich durch Push-Nachrichten seine Lieblingsattraktion anzeigen lassen. Hey, da ist jetzt gerade nur noch 10 Minuten Wartezeit, komm doch mal zu mir rüber. Oder durch AR und VR-Erweiterungen, wobei VR jetzt mit dem Handy schwierig ist, aber AR, Augmented Reality, dass man irgendwelche Schnitzeljagden, Treasure Hunts machen kann und dadurch noch ein bisschen Besucheraktivierung. Gamification ist das Zauberwort. Geht natürlich jetzt vom Thema Smart Parks so ein bisschen weg, weil das ist eine Spielerei. Aber kommen wir nochmal zum Thema Smart Parks zurück. Ich plädiere für ganzheitliche Systeme oder Systeme, die miteinander kommunizieren können, die eine API haben, also eine digitale Schnittstelle, wo Daten ausgetauscht werden. Ja, das könnt ihr euch vorstellen wie so ein Wasserhahn, wo man so seinen Gardena Gartenschlauch drauf anschließen kann und man hookt das einmal ab mit einer anderen Software und dann unterhalten sich die beiden Softwares und können ihre Daten austauschen und verarbeiten. Zum Beispiel bei Ticketing-Anbietern könnte man diese Schnittstelle mit seiner POS, also seiner Point of Sale machen, dass man natürlich mit der Kasse kommunizieren kann, dass man aber auch Daten und Informationen zurückbekommt. Wenn ich zum Beispiel an der Kasse stehe und möchte wissen, wie viele Buchungen habe ich heute Abend noch in meinem Escape Room, dann kann ich das natürlich da direkt abrufen. Idealerweise habe ich ein System, was das komplett abbilden kann. Und da kommen wir zu dem, was ich gerade sagen möchte, dieses Ganzheitliche. Denn Insellösungen sind natürlich möglich und eigentlich die absolute Realität, denn selten gibt es eine All-in-One-Lösung, wie man immer so schön sagt. Aber es gibt auch die Möglichkeit, durch solche Schnittstellen und auch gute, junge SoftwareanbieterInnen vielleicht da auch Denkanstöße zu machen. Denn so eine große Software, die ist in der Regel schon fertig, hat ein großes Entwicklerteam im Hintergrund und das läuft dann so vor sich hin, es gibt Updates und dann, geht man da so mit so Quality-of-Life-Sachen mal nach draußen und sagt, ja, hier haben wir ein Patch für, weiß ich nicht, der Knopf hat nicht funktioniert, jetzt funktioniert er wieder. Oder viele Leute haben sich gewünscht, er soll jetzt in grün sein, also ist er jetzt in grün. Aber bei jungen UnternehmerInnen oder auch so jungen Startups hat man immer noch die Möglichkeit, und deswegen möchte ich da dafür plädieren da draußen an alle, und das ist jetzt nicht nur bedingt durch die Werbung, die jetzt gleich wieder folgt, aber Generell, egal welche SoftwareanbieterInnen oder irgendwelche Produkte ihr sucht, spricht mit denen. Denn die wachsen durch eure Informationen, durch eure Erfahrungen, die ihr so aus dem täglichen Leben habt, und könnt die damit einfließen lassen, um solche Software dann auch für euch nachher nutzbar machen zu können. Also nutzbarer vor allem, ja, dass ihr mehr oder weniger fast schon was Individualisiertes habt, was dann für euch funktioniert. Und wir, und da spreche ich jetzt dann wir im Sinne von dem, von der Software, können dann ja, gescheite Entscheidungen fällen, können die Produkte weiter verbessern, effizienter machen oder vielleicht neue Module einbauen. Denn das ist diese Interkonnektivität, die ich meine. Ihr habt ein Besuchermanagement, ihr habt die Ticketscanner, ihr habt die Kassen, dann habt ihr das Wartezeitenmanagement, das kommuniziert alles miteinander. Dann habt ihr vielleicht noch eine Attraktion, ein Fahrgeschäft, was seine digitalen Informationen mit in so eine Software reinfließen lassen kann. Und ihr habt eventuell sogar noch ein Taskmanager dahinter, also eine Art Aufgabenmanagementsystem. Da sind wir jetzt beim Management, beim Attractions Management System, bei der Plattform, die dann alles miteinander verknüpfen kann und zum Beispiel, wenn irgendwo ein Fehler auftritt bei einem Fahrgeschäft, automatisch eine Störung an dieses Aufgabensystemmanagement wendet. Das Aufgabenmanagement System hat ein Rollensystem, dort gibt es einen Mechaniker, sage ich jetzt mal, der jetzt gerade der Schichtleiter ist, der kriegt die Information, plöng, Fahrgeschäft XY ist außer Betrieb, komm und rette mich. Und das ist, glaube ich, die Richtung, in der wir hingehen sollten. Und ich kann euch da draußen nur ermutigen, spricht mit Startups, spricht mit aber auch Software, die schon draußen ist, holt euch Informationen ein. Ich mache das gerade, wie gesagt, für ein Projekt ganz intensiv mit dem Thema Ticketing. Und das hat mir unglaublich geholfen zu verstehen, was auch vor allem deren Needs sind, weil ich kenne meinen Need als Attraktion. Ich weiß, was ich brauche. Aber dann sprichst du mit irgendwelchen AnbieterInnen und dann sagen die, ja, aber das können wir doch nicht abbilden, aber wir arbeiten daran, zukünftig wird das so sein und das geht nicht, aber wir haben eine API, das ist vielleicht noch ein Softwareanbieter, mit dem die kooperieren und dann heißt es nachher, oh, ein Schichtplanungstool mit einem Kassensystem, mit einem Ticketsystem, das funktioniert alles miteinander. Das ist doch mega geil. Dann habt ihr ja auch direkt zwar nicht die perfekte ganzheitliche Lösung in einem System, in einem Paket, sondern ihr habt direkt zumindest die Tools, die miteinander sprechen können und könnt dann euren Arbeitsalltag so effizient wie möglich planen. Ja, also Digitalisierung ist immer noch nicht fertig. Wir sind immer noch bei vielen Betrieben, wo PDFs eingescannt werden, ausgedruckt eingescannt werden und dann wieder verschickt werden per E-Mail. Das ist wild. Ja, also ich glaube, da können wir deutlich weiter sein. Und obwohl das Bürokratieentlastungsgesetz, was letztes Jahr von der Ampel verabschiedet worden ist, nicht optimal ist, gibt es dort zumindest einige wenige Erleichterungen. Zum Beispiel auch beim Thema Kündigen von Dingen. Ich glaube, das war im BGB geregelt. Früher war es immer, hieß es immer, dass eine Schriftform erforderlich ist. Schriftform heißt im Justiziariat immer, dass es halt auf Papier mit einem Kugelschreiber oder einem Stift irgendwo unterschrieben sein muss. Aber heutzutage reicht auch auf die Textform. Textform ist dann sinnbildlich für E-Mail oder auch Messenger, sprich über WhatsApp theoretisch, ist das dann, werden gewisse Dinge heute auch rechtens. Was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist so, wo entwickeln wir uns jetzt mal politisch mit der Digitalisierung hin? Da sehe ich aktuell wenig Hoffnung, dass wir da nochmal irgendwie eine Art von Beschleunigung spüren, sei es beim Ausbau von Glasfaser, 5G und so weiter. Das sind viele Themen. Aber auch Entlastungen für UnternehmerInnen, die viel digitaler werden müssen, weil man einfach eine Aufgabenüberlast hat. Ja, wenn wir das Thema KI jetzt nochmal mit reinnehmen, ist ein Chatbot vielleicht ganz cool, wenn man Gästeservice hat. Aber dann hast du natürlich auch wieder hohe Kosten, die damit verbunden sind. Das musst du anlernen, da steckt Arbeit hinter. Kleine Werbung für mich. Oder ihr holt euch einen Berater an Bord oder eine Beraterin, die euch da zumindest unterstützen kann, um den Weg schon mal zu weisen. Aber am Ende des Tages fehlen dann trotzdem irgendwelche Ressourcen und das kann dann halt nicht so gut kompensiert werden, weil man dann auch noch Behördengänge hat und muss Dinge anmelden und muss hierfür eine Lizenz haben oder da die Netzwerkanschlüsse neu verlegen lassen, weil es halt nicht ausgebaut ist. Also Digitalisierung ist a pain in the ass, ist aber vor allem dann ein Pain in the ass, wenn man es verpennt, wenn man es nicht macht. Deswegen nochmal meine ganz, 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 ganz große Bitte. guckt doch mal, was könnt ihr digitalisieren, welche Prozesse habt ihr in euren Freizeitattraktionen, die komplett digital abzulichten sind, ja, sei es die Personaleinsatzplanung, ihr arbeitet mit Excel, das ist gut, das ist schon mal nicht schlecht. Nächster Schritt wäre aber, gebt vielleicht das Geld aus und holt euch ein Tool, das vielleicht direkt mit euren SteuerberaterInnen sprechen kann, damit ihr direkt die Abrechnung darüber laufen lassen könnt. Urlaubsanträge, ja, das kann man alles dann digital abbilden. Das gleiche gilt auch jetzt, wenn ihr etwas größer seid. Es gibt viele Buchhaltungssysteme, die komplett digitalisiert und auch mit KI unterstützt schon funktionieren und so weiter und so fort. Aber ich kann euch wirklich nur raten, auch wenn ihr Angst vor der Digitalisierung haben solltet, ich kann das total verstehen. Das sind ganz große Fragezeichen, die einem ja vorm Kopf schwirren, weil man sich damit nie beschäftigt hat und jetzt auf einmal will man da in diesen Pool reinhüpfen. Aber macht es, geht den Schritt, weil am Ende des Tages seid ihr diejenigen, die davon profitieren und noch viel besser eure Mitarbeitenden und eure BesucherInnen, die profitieren davon. Wenn eure Attraktion morgens viel schneller zur Verfügung steht, weil ihr einen Smart Park habt, dann habt ihr viel mehr Zeit für eure Gäste, viel mehr Zeit für eure MitarbeiterInnen. Ja, damit ihr viel mehr euch austauschen könnt, Ideen sammeln könnt, strategisch denken könnt. Das ist mir persönlich immer wichtig, dass man sich so viel Zeit wie möglich einräumt, um strategisch denken zu können. Denn oft, und das ist so als Betriebsleiter mein großes Learning, hat man das Problem, dass man sehr viel reaktiv arbeitet. Etwas passiert, ich reagiere drauf. Viel wichtiger ist es aber, proaktiv zu arbeiten, vorausschauend zu arbeiten, um gewisse Umstände, Missstände vielleicht schon vorab zu erkennen oder zu erraten, um dann auf eventuelle Probleme schon hinzuarbeiten zu können. Und dann habt ihr vielleicht noch nicht etwas durchgeführt, aber ihr habt schon eine Lösung für etwas parat, was ihr dann später einsetzen könnt. Das wäre dann zwar an der Stelle immer noch reaktiv, aber besser, als sich an der Stelle irgendwas aus den Fingern zu sagen. Also, seid smart. Don't work hard, work smart. Auch ein Klassiker als Küchentattoo, Wandtattoo mit Kaffeebohnen drumherum. Aber es ist wirklich schwierig, anstrengend, langfristig anstrengend, immer nur zu reagieren. Wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie mal eine Stunde in der Woche, im Monat, hinterfragt euch kritisch. Und wenn ihr merkt, das reicht nicht aus, ihr braucht eine externe Perspektive, dann biete ich mich natürlich an, denn gerade das Thema Digitalisierung, und ich muss jetzt sagen, ich bin kein digitaler Experte, habe aber ein sehr großes, gutes technisches Verständnis und auch zuletzt habe ich in der Firma, in der ich Teilzeit gearbeitet habe, auch sehr stark mit an der Digitalisierung der Arbeitsprozesse mitgearbeitet, habe da also gewisse Insights, die ich da mit euch teilen kann oder auch euch zumindest Richtung zeigen kann, wie es einfacher und besser gehen kann. Ah, don't work hard, work smart. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser kleinen, flotten Folge ein bisschen was mitgeben. Wie gesagt, Digitalisierung geht uns alle was an, denn am Ende des Tages, des Jahres wollen wir doch alle eigentlich nur das eine, und zwar ein schönes Erlebnis für uns, für unsere BesucherInnen und für unsere MitarbeiterInnen. Und wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann schreib mir doch eine E-Mail, contact@stefanburian.com. Wie eingangs erwähnt, auf der Messe der IAPA Expo Europe bin ich dabei, alle 3 Tage. Wenn ihr mit mir sprechen wollt, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail, contact@stefanburian.com oder auch gerne über Instagram direkt, @howtofreizeitpark. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche euch da draußen eine fantastische Zeit.